willkommen zu dieser Sendung, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüße ich Edgar Matkova. Sie hören die Nachrichten. Das tschechische Abgeordnetenhaus beginnt in diesen Minuten seine 22. Plenartagung, in deren Programm unter anderem auch der Entwurf zum Staatshaushalt für das kommende Jahr behandelt werden wird. Allgemein wird erwartet, dass die Gesetzesvorlagen über die Buchführung sowie die Verdienste des zweiten tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Beneš bezüglich der Erhaltung des Staates zu den ersten Programmpunkten der heutigen Sitzung gehören werden. Am Vormittag haben Vertreter einzelner akademischer Senate vor dem Parlamentssitz auf der Prager Kleinseite gewartet, um den eintreffenden Abgeordneten den schriftlich verfassten Aufruf zu geben, sich für die Aufstockung der Hochschulbudgets im neuen Finanzjahr einzusetzen. Den tschechischen Hochschulen waren am vergangenen Freitag vorläufig 150 Millionen Kronen, knapp 5 Millionen Euro, aus dem Staatshaushalt aberkannt worden, weil es das Schulministerium bisher versäumt hatte, mitzuteilen, für welchen Zweck es die Gelder nutzen will. Nun soll das Ministerium eine ausführliche Liste erarbeiten, wo im kommenden Jahr im Hochschulbereich mit Haushaltsgeldern investiert werden soll. Der Vorsitzende des tschechischen Senats, Peter Bithard, hat sich heute zu Beginn seines zweitägigen Besuchs der Slowakei in Bratislava für eine engere Zusammenarbeit der Visegrader Ländergruppe nach deren Beitritt zur Europäischen Union ausgesprochen. Bei seinem Treffen mit dem Vorsitzenden des slowakischen Nationalrates, Pavel Hruschowski, hat er die vier Visegrader Staaten, Tschechien, Polen, Ungarn und die Slowakei, dazu aufgerufen, sich an der Gemeinschaft der Benelux-Länder ein Beispiel zu nehmen. Es ist notwendig, daran zu arbeiten, dass die Visegrad-Gruppe eine ähnlich bedeutende überregionale Staatengemeinschaft in der Europäischen Union wird, wie die Benelux-Länder, verlautbarte Bithard vor Journalisten. Der stellvertretende tschechische Außenminister Petr Kolář ist heute in den Irak abgereist, um vor Ort mit Experten, die sich am Wiederaufbau des Landes beteiligen, sowie mit Vertretern der provisorischen irakischen Verwaltung zu verhandeln. Die Tschechische Republik hat für den Wiederaufbau des Irak 1,37 Milliarden Kronen bereitgestellt. Davon sind 520 Millionen für den privaten Sektor bestimmt. Papst Johannes Paul II. Hat heute Erzbischof Erwin Josef Ender zum neuen Nuntius in Deutschland ernannt, das berichtete Radio Vatikan in seinem deutschen Dienst. Ender, der in Münster zum Priester geweiht wurde, ist bislang Nuntius in der Tschechischen Republik und hat hier kürzlich den Staatsvertrag zwischen Prag und dem Vatikan ausgehandelt. Wer Enders Nachfolger in der Moldau-Metropole werden wird, war bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Der Plan der Prager Regierung, der tschechischen Nationalbank, zur Einführung des Euro in den Jahren 2009 bis 2010 ist nach Aussage des Gouverneurs der Zentralbank Zdeněk Tuma ziemlich ambitioniert. Auch wenn es erscheinen mag, dass 6 Jahre eine lange Zeit sind, so ist das dennoch eine riesige Veränderung für die Ökonomie und es ist nicht einfach, darauf so vorbereitet zu sein, dass die Umstellung in der Zukunft zu keinerlei Problemen führen wird, sagte Tuma heute in einem Gespräch für die Nachrichtenagentur CTK. Auf dem nationalen Finanzmarkt in Tschechien ist es heute Vormittag ziemlich ruhig zugegangen. Daher hat die tschechische Währung auch ihren gestrigen Wechselkurs von 31,89 Kronen für einen Euro beibehalten. Das waren die Meldungen. Weiter geht es mit dem Tagesecho. Durch die Sendung führt sie Dagmar Kebelová.
Tagesecho.
Seien Sie herzlich willkommen beim Tagesecho von Radio Prag. Auf folgende Themen wollen wir Ihre Aufmerksamkeit richten. Tschechien beschäftigt sich intensiv mit dem Gesetz zur gegenseitigen Anerkennung von Diplomen. Roma-Kinder schreiben bei ihrem literarischen Wettbewerb oft über traurige Sachen. Die Ergebnisse des internationalen Musikwettbewerbs Concertino wurden am Montag veröffentlicht. Anschließend hören Sie die Rubrik Forum Gesellschaft. Wie Radio Prag bereits berichtet hat, mangelnde rechtliche Voraussetzungen für die gegenseitige Anerkennung von Diplomen ist einer der Vorbehalte, den die Europäische Union gegenüber der Tschechischen Republik noch hat, wenn es um deren Vorbereitungen auf den EU-Beitritt geht. Mittlerweile ist Bewegung in diese Thematik gekommen. Gerald Schubert berichtet.
Auch wenn die Erweiterung der Europäischen Union und damit auch der EU-Beitritt Tschechiens am 1. Mai 2004 fix ist, einige Probleme muss die Tschechische Republik bis zu diesem historischen Datum noch lösen. So stand es auch im letzten Jahresbericht über den Stand der EU-Vorbereitungen in den einzelnen Beitrittsländern, der Anfang November von der Europäischen Kommission veröffentlicht wurde. Zur Erinnerung die drei Hauptpunkte, die von Brüssel beanstandet wurden: mangelnde Einhaltung von europäischen Hygienevorschriften in der Lebensmittelindustrie, zu wenig Kontrolle im Bereich Verkehrssicherheit und die noch ausstehende rechtliche Regelung für die gegenseitige Anerkennung von Diplomen und anderen Qualifikationsnachweisen. In allen drei Bereichen ist man hierzulande nun bemüht, Versäumnisse nachzuholen und dort, wo es nötig ist, Gesetze mit den EU-Richtlinien zu harmonisieren. Im Falle der Anerkennung von Diplomen ist man nun schon ein paar Schritte weiter, wenngleich auch noch nicht am Ziel. Ein entsprechendes Gesetz wurde bereits ausgearbeitet und von Regierung und Abgeordnetenhaus beschlossen. Fehlt noch die Absegnung durch den Senat und die Unterschrift des Präsidenten. Und das bedeutet, ein Inkrafttreten des Gesetzes bis zum 1. Mai nächsten Jahres ist durchaus realistisch. Radio Prag hat Jan Hradil kontaktiert, jenen Juristen, der das Gesetz federführend formuliert hat, und ihn gefragt, warum war eine entsprechende Regelung für die EU eigentlich so wichtig.
V rámci toho vnitřního trhu máme několik základních svobod.
Im Rahmen des europäischen Binnenmarktes gibt es einige grundlegende Freiheiten, den freien Personenverkehr sowie den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Kapital. Und im Rahmen des freien Personenverkehrs ist es natürlich auch nötig, größtmögliche Mobilität zu garantieren. Genau dies sei, so Hradil, bei einem uneinheitlichen Gewirr aus Anforderungen und Ausbildungsprofilen so gut wie unmöglich. Akademische Titel, die es in einem Staat gibt, muss es nicht auch in einem anderen Staat geben. Und die diversen Voraussetzungen für das Ergreifen eines Berufes sind ebenfalls unterschiedlich. Zur Harmonisierung gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: die Übernahme europäischer Normen in jedes einzelne Gesetz, das jede einzelne Tätigkeit regelt, und das wären in Tschechien etwa 500 Berufe, oder ein einziges Gesetz, das allgemein genug ist, um die Harmonisierung mit EU-Recht in allen Sparten zu gewährleisten. Diesen Weg ging schließlich die Tschechische Republik. Jedoch, jedes Ministerium muss nun jene Bereiche, die unter seine Kompetenz fallen, auch dem neuen Gesetz entsprechend definieren. Und das wird, was die Umsetzung der neuen Rechtsvorschrift bedeutet, noch einigen administrativen Aufwand bedeuten.
Mehr zum Thema erfahren Sie im folgenden Schauplatz am kommenden Sonntag. Romano Suno ist der Name eines Wettbewerbs, der für Roma- und Nicht-Roma-Kinder seit 1997 organisiert wird. Veranstalter ist die Organisation Nova Škola – Neue Schule. Der Wettbewerb besteht aus zwei Teilen, einem literarischen und einem zeichnerischen Teil. Der literarische Teil ist nur für Kinder bestimmt, die die Roma-Sprache beherrschen, sagte Iveta Pape, eine Mitarbeiterin der Organisation Neue Schule, gegenüber Radio Prag.
Je to myšleno tak, že vlastně romské příspěvky se překládají do češtiny, posílají se zpátky do školy.
Es ist so gedacht, dass die Beiträge in Roma ins Tschechische übersetzt und zurück an die Schulen geschickt werden. So können auch tschechische Kinder die Roma-Geschichten lesen und wenn sie sich für eine interessieren, können sie ein Bild dazu zeichnen, so Iveta Pape. Der zeichnerische Teil ist dann für alle Kinder bestimmt. Die Organisation informiert alle Schulen in Tschechien über das Stattfinden des Wettbewerbs und spricht besonders Assistenten an jenen Schulen an, die viele Roma-Kinder haben. Diese sollen dann die Schüler zum Schreiben motivieren. Nach dem Wettbewerb findet dann eine öffentliche Lesung für Erwachsene statt, dieses Jahr am vergangenen Freitag in einem Prager Literaturcafé. Dort wurden Arbeiten zu den verschiedenen Themen gelesen. Über diese Themen spricht weiter Frau Pape.
To je takové vodítko, když řekněte dítě, ty píš o čem chceš, tak pak čtete věci.
Das ist einfach ein Leitfaden. Wenn Sie einem Kind nämlich sagen, schreib, worüber du willst, dann ist es oft unverständlich. Wir versuchen, passende Themen für alle Alterskategorien zu wählen oder auch aktuelle Themen. Wenn viel über Emigration gesprochen wurde, haben wir dies zum Thema gewählt und die Kinder haben darüber auch viel geschrieben, so Iveta Pape. Man würde aber immer auch ein freies Thema bieten, sollte ein Kind einmal nichts ausgewählt haben. Dann können die Kinder darüber schreiben, was ihnen Sorgen bereitet. Die Roma-Kinder würden sehr gerne über Begräbnisse oder andere normale Lebenssorgen schreiben, sagt Frau Pape weiter. Grund dafür ist, dass die Kinder von klein auf ein Erwachsenenleben haben, es wird vor ihnen nichts versteckt und sie leben in einer anderen Welt als die tschechischen Kinder. In jeder Erzählung sei allerdings eine Spur von Trauer zu finden, führt Iveta Pape weiter aus. Schwierig ist es, für Roma-Kinder auf Roma zu schreiben, denn diese Sprache wird meistens nur gesprochen. Die Organisatoren versuchen, die schönsten Preise für die Kinder zu besorgen, etwa ein Fahrrad oder einen Fotoapparat. Aber nicht nur in diesem materiellen Sinn ist der Wettbewerb für die Kinder positiv. Auch die Tatsache, dass sie etwas erreicht haben, dass sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, sei für die Roma-Kinder von großer Bedeutung, schließt Frau Pape ab. Eine Diskussionsplattform für junge Leute, die sich am deutsch-tschechischen Dialog beteiligen wollen, bietet das Deutsch-Tschechische Jugendforum. Seine Mitglieder werden für je 2 Jahre ernannt. Eine konstituierende Sitzung des Jugendforums fand vor 2 Wochen in Nürnberg statt. Martina Schneiberkova bat danach den deutschen Sprecher des Jugendforums, Birmin Haug, ans Mikrofon.
Das Deutsch-Tschechische Jugendforum wurde gegründet als Projekt des Koordinierungsrats des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, und zwar im Jahr 2001. Es ging darum, dass man sich überlegt hatte, von der Erwachsenenseite her im deutsch-tschechischen Dialog, dass man auch gerne die Stimme der Jugend hören möchte, und zwar möglichst frei. Es geht darum, dass man eben nicht vorbeeinflusst den Jugendlichen ein Thema vorgibt, über das sie sich unterhalten sollen, sondern wir sind Jugendliche, die sich treffen, 20 Deutsche, 20 Tschechen, regelmäßig treffen, und wir arbeiten zusammen Themen, die uns als Jugendliche interessieren, beziehungsweise die wir relevant finden für beide Seiten. Ich bin zusammen mit Jan Riacek auf tschechischer Seite, bin ich der deutsche Sprecher des Jugendforums. Es gibt 2 Sprecher, einen deutschen und einen tschechischen, 2 Stellvertreterinnen, das sind beides Frauen, und dann haben wir eben die 2 Koordinatoren, Pavel Schlechter und Hanna Winkler auf der deutschen Seite, die eben für uns sozusagen die gesamte Background-Arbeit übernehmen, und wir als Sprecher stehen da nach außen hin und repräsentieren das Jugendforum und die Ergebnisse.
Was ist eines dieser Themen zum Beispiel? Also, Sie haben vorher über dieses sogenannte Feindbild in den Medien gesprochen.
Ja, da haben wir das letzte Jugendforum, das erste Jugendforum von 2001 bis 2003, hat eine Studie herausgegeben, auch selbst erarbeitet, wo es darum ging, dass die Medien untersucht wurden hinsichtlich der Frage, wie sieht es aus mit Stereotypen auf tschechischer Seite und auf deutscher Seite? Wie werden in den Medien die deutschen oder die tschechische Seite jeweils von der anderen Seite her wahrgenommen? Diese Studie hieß der durchorganisierte Helmut und der findige Schweig. Und in diesem Bereich ging es eben darum, dass man festgestellt hat, dass es auf beiden Seiten Stereotypen gibt, die zuvor Urteilen führen, und dass wir als Jugendliche der Meinung sind, dass man da durchaus noch einiges tun muss.
Verteiltes virtuelles Forschungsmilieu. Wissen Sie, was dies bedeutet? Wenn nicht, hören Sie den folgenden Beitrag von Margareta Maurova zu.
Eine nötige Bedingung für effektive Forschungsarbeit ist ein einfacher und schneller Zugang zu Informationen. Diese Informationen direkt an die Wissenschaftler zu bringen, dies ist das Ziel eines Konzepts, das man verteiltes virtuelles Forschungsmilieu nennt. Was man sich darunter vorstellen kann, danach fragte ich Tomáš Košnár, der sich an der Bildung eines Internetnetzes im Bereich der Wissenschaft und Forschung, kurz CESnet, beteiligt.
Do budoucna bych si pod tímto pojmem představoval asi to, že jsem schopen svoji práci.
Ich stelle mir darunter vor, dass ich fähig bin, meine fachliche Arbeit an meinem Arbeitsort zu realisieren, wobei dieser Arbeitsort etwa bei mir zu Hause sein kann. Das Homeworking, ein Begriff, der in den letzten Jahren aufgetaucht ist, ist das, wohin die Menschheit wohl künftig gelangt, und zwar in den Berufen, die intellektuell arbeiten.
Im Prinzip beruht das Projekt auf einer Digitalisierung, das heißt Übertragung von schriftlichen Dokumenten in Computergestalt. Die Nationalbibliothek in Prag beschäftigt sich mit der Digitalisierung ihrer Bestände seit etwa 10 Jahren. Sie macht sie nicht nur zugänglicher, sondern trägt auch dazu bei, dass man die wertvollen Originale nicht mehr in die Hand nehmen muss, denn dadurch können sie erheblich beschädigt werden. Die Nationalbibliothek hat gegenwärtig 2 große Projekte laufen, bei denen wertvolle und bedrohte Schriften digitalisiert und im Internet veröffentlicht werden. Memoria und Kramerius heißen sie. Mehr dazu sagt uns ein Mitarbeiter der Bibliothek, Adolf Knoll.
Ich beginne mit dem Projekt Kramerius. Das sind Zeitungen ab der Zeit, als Ende des 18. Jahrhunderts Kramerius Zeitungen herausgegeben hatte, daher der Name. Des Weiteren Zeitungen des 19. Jahrhunderts, sowohl tschechische als auch deutsche, die hier in Prag erschienen, bis hin zu Zeitungen aus den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Wir konzentrieren uns auf das, was es in unseren Bibliotheken nur in wenigen Exemplaren gibt.
Das andere Projekt, Memoria, bezieht sich auf alte Manuskripte. Bisher wurden etwa 500.000 Seiten Handschriften und alte Druckschriften digitalisiert, einige hundert historische Karten sowie etwa 1.200.000 Zeitungen. In diesen Tagen werden sie für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und was strebt man als Ideal an, Adolf Knoll?
Wir haben eine langfristigere Zielstellung, die wir etwa innerhalb von 6 Jahren realisieren wollen. Dies bedeutet, nicht nur eine möglichst hohe Anzahl an gefragten und interessanten Sachen anzubieten, sondern auch mit ähnlichen Projekten in Europa eingebunden zu sein und gleichzeitig die Dokumente mit weiteren Daten auszustatten und einen Komplex an zusätzlichen Informationen dazu zu schaffen. A zároveň vlastně to prostředí vybavovat dalšími daty, aby prostě vznikl takový komplex.
Sieben Jurymitglieder aus 5 europäischen Ländern hat auch in diesem Jahr keine leichte Aufgabe erwartet. Es galt von 26 jungen Musikern aus 13 Ländern, die Besten in den Kategorien Klavier, Geige und Violoncello auszuwählen. Dabei sind die Bedingungen des Wettbewerbs Concertino Praga seit seinem Gründungsjahr 1966 stets die gleichen geblieben. Die Preisträger sind anhand von namentlich unbekannten Aufnahmen zu bestimmen. Mit den weiteren Einzelheiten macht sie unsere Frau Mitarbeiterin Lucia Drahoniewska vertraut.
Mit seiner Vorgehensweise, nämlich bis zur finalen Beurteilung namentlich anonym bleibende Aufnahmen zu bewerten, ist Concertino Praga einer der objektivsten Musikwettbewerbe überhaupt. Und das schätzen nicht nur die Teilnehmer des Wettbewerbs, sondern auch die Juroren selbst. So auch die Musikexpertin Helena Bondarenko, die im diesjährigen Wettbewerb die Bundesrepublik Deutschland als Jurorin vertreten hat.
Das ist eine sehr gute Idee, dieser Wettbewerb. Das war für Jury sehr angenehm und erleichternd, dass der Wettbewerb anonym ist. Wir waren überhaupt nicht beeinflusst von unnötigen Wissens über Teilnehmer und wir konnten uns absolut auf Musik und Talentbeurteilung konzentrieren. Und ich finde, das ist enorm wichtig für junge Leute, dass sie eben anonym kommen können und etwas versuchen und dann eben diese Chance kriegen, sich weiterzuentwickeln.
Eine weitere Besonderheit von Concertino Praga ist das niedrige Alter der Teilnehmer. Es liegt zwischen 11 und höchstens 16 Jahren. Diesen Aspekt hob Radio Praga gegenüber ein weiterer Juror, der Schwede Sven Ake Landström, hervor.
Ich finde es ja ungeheuer interessant. Die jungen Leute, sie sind ja so jung, 12, 13, 14 Jahre alt und sie spielen so gut. Er hat einen großen Eindruck für uns alle gemacht, was sehr seltsam ist, was ist wie ein Wunder. Das ist der einzige Wettbewerb für diese Generation von 12, 13, 14. Die anderen Wettbewerbe sind für ältere Leute.
Noch im Kindesalter von 15 Jahren sind auch die absolute Siegerin von Concertino Praga, die deutsche Geigerin Helen Weiss, sowie die weiteren zwei Preisträger, die tschechische Pianistin Maria Al-Ashabov und der russische Violoncellist Fjodor Amosov. Radio Praga gratuliert Ihnen auf diesem Weg ganz herzlich und wünscht auch weiterhin viel Erfolg.
Soweit das Tagesecho. Weiter geht es mit Forum Gesellschaft und Katrin Sliva.
Wie attraktiv ist unser Arbeitsmarkt für ausländische Arbeitnehmer? Wie gelingt es uns, diejenigen ins Land zu holen, die wir brauchen und uns gleichzeitig vor den anderen zu schützen? Wie stark darf die Zuwanderung sein? Was können wir unternehmen, um unsere ausländischen Mitbürger zu integrieren? Wie können wir Arbeitslosigkeit bekämpfen? Diese Fragen stellt Fachmann, Frau, sich nicht nur in der Tschechischen Republik. Deshalb wurde die Konferenz auch mit ausländischer Beteiligung veranstaltet. Frau Gabriele Erpenbeck ist Ausländerbeauftragte des Bundeslandes Niedersachsen. Sie habe ich gefragt, welche Unterschiede sie in der Zuwanderungspolitik Tschechiens im Vergleich zu der in Deutschland sieht.
Also ich glaube, die wesentlichen Unterschiede zwischen der Zuwanderungspolitik und Integrationspolitik in der Tschechischen Republik und in Deutschland sind einmal die ganz unterschiedlichen Zahlen. Die Zuwanderung nach Tschechien in diesem Maße ist noch relativ jung, während in Deutschland die Zuwanderung von Arbeitnehmern eine Geschichte von jetzt inzwischen fast 50 Jahren hat. Und seit Mitte, Ende der 80er Jahre sind wir bei 5 bis 7 Millionen Ausländern in Deutschland. Und da sind natürlich dann die Zahlen hier in Tschechien völlig anders und niedriger. Andererseits habe ich heute gerade festgestellt bei dem Vortrag über die Situation auf dem tschechischen Arbeitsmarkt, dass die Maßnahmen und auch die Evaluation der Entwicklung sehr viel Ähnlichkeit hat mit Deutschland, wie man versucht, Arbeitslosigkeit zurückzuführen, die Gründe, warum Arbeitslosigkeit so hoch ist. Also es sind sehr, sehr viele Parallelen, für mich erstaunlich viele Parallelen.
Bis zur Erweiterung der Europäischen Union sind es nur noch wenige Monate. Dann werden der tschechische und der deutsche Arbeitsmarkt noch näher rücken und möglicherweise in Konkurrenz zueinander treten. Bringt das Gefahren mit sich? Frau Gabriele Erpenbeck sieht der neuen Situation gelassen entgegen.
Also ich glaube nicht, dass die Erweiterung der Europäischen Union große Risiken für den Arbeitsmarkt in Deutschland zum Beispiel hat. Ich weiß allerdings, dass große Ängste in Deutschland sind in dieser Hinsicht. Weniger im Hinblick auf die Tschechische Republik als vielmehr im Hinblick auf Polen. Aber ich glaube, gerade was die Polen betrifft, ist es so, dass wir schon eine relativ große Zahl von polnischen Staatsangehörigen in Deutschland haben und auch eine durchaus große Arbeitnehmerschaft aus Polen schon haben. Hinzu kommen natürlich die Menschen aus Polen, die illegal in Deutschland arbeiten. Und meine persönliche These ist, dass die Polen, die in Deutschland arbeiten wollen, schon jetzt da sind, entweder legal oder illegal. Und ich nehme an, dass es etwa ähnlich ist für Tschechen.
Milada Horáková vom Tschechischen Forschungsinstitut für Arbeit und Soziales zeigt Verständnis für die Befürchtungen der Deutschen.
Natürlich hat die deutsche Seite Ängste und die sind nachvollziehbar. Man muss sich vor Augen führen, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer deshalb gut ist, weil sie die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt fördert. Nicht immer ist dies aber von allen Seiten gewünscht. Die Gewerkschaften in Deutschland befürchten beispielsweise, dass ein möglicher Ansturm von tschechischen Arbeitnehmern auf deutsche Arbeitsplätze es ihnen unmöglich machen würde, Lohnerhöhungen für die deutschen Arbeitnehmer einzufordern. Auf der anderen Seite würden die Arbeitgeber sich natürlich darüber freuen, weniger Ausgaben zu haben, die richtige Balance zu finden, also zu entscheiden, wann ein Schritt notwendig ist und wann er zu einer Phase wird, weil der Lohn auf das Niveau von Sozialhilfebeiträgen runtergedrückt wird, ist entscheidend und recht schwierig. Es ist also schwer vorauszusehen, wie sich die Dinge entwickeln werden.
Fest steht, dass deutsche Arbeitnehmer noch eine Schonfrist bekommen, in der sie ihre tschechischen Konkurrenten nicht fürchten müssen. Die sogenannte Übergangsfrist für die Freizügigkeit der Bürger beträgt 7 Jahre. Die Regierungen Deutschlands und Österreichs hatten auf dieser Regelung bestanden. Allerdings muss diese Zeitspanne nicht voll ausgeschöpft werden. Im Falle, dass sich Deutschlands Wirtschaft bereits vor Ablauf dieser Frist erholt, könnten die Arbeitskräfte aus dem Böhmischen und Mährischen sogar zu sehr gern gesehenen Gästen werden. Wie Frau Milada Horáková vom Forschungsinstitut für Arbeit und Soziales die Auswirkungen der EU-Erweiterung auf den tschechischen Arbeitsmarkt einschätzt, hören Sie selbst.
In erster Linie wird sich natürlich der Raum, in dem wir leben, öffnen. Deshalb kann man auch nicht ausschließen, dass die Migration zahlenmäßig steigen wird. Auch von Seiten der bisherigen Mitgliedskandidaten, obgleich die Arbeitsplätze hinsichtlich des Lohnniveaus bei uns weniger attraktiv sind als in der heutigen EU. Aber ausländische Unternehmen werden sich bei uns niederlassen und werden ihre Angestellten mitbringen. Folglich lässt heute nur schwer einschätzen, wie stark diese Form der Migration haben wird. Hinzu kommt die traditionell starke Migration aus der Slowakei und aus Polen, wobei die in den letzten Monaten etwas gesunken ist. Für mich bleibt diese Frage offen. Wenn ich für mich persönlich sprechen soll, muss ich zugeben, ich weiß es nicht.
Auch vor Ablauf der 7-Jahresfrist werden Tschechen in Deutschland arbeiten können, allerdings nicht als Angestellte, sondern in Form von selbstständiger Arbeit im Dienstleistungsbereich.
Das war die neue Ausgabe der Rubrik Forum Gesellschaft und Katrin Sliva. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich Dagmar Keberlova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 22 hodin